Morgen sind es 2 Monate, dass wir unterwegs sind. Wir flogen zuerst nach Winnipeg in Manitoba, das ist in Kanada. Und dort hatten wir eine Bibelwoche in einer deutschsprachigen Gemeinde von Neueinwanderern. Es war eine sehr schöne Zeit. Dann ging es weiter, stufenweise, bis wir nach Hamm in Westfalen kamen, gegen Ende des August. Und dann sind wir weitergezogen von Gemeinde zu Gemeinde. Und ich habe von Ort zu Ort den Epheserbrief besprochen. Immer ein Stückchen weiter. Nicht in allen Gemeinden, aber zur Hauptsache. Einige Gemeinden wünschten sich einen anderen Text, hatten diesen Wunsch besonders geäußert. Und dann kam ich ihnen entgegen. Morgen in 8 Tagen verlassen wir die Schweiz und dann geht es Richtung Kanada über England. Wir sind also fast am Ende unserer Reise hier, die Gott uns gewährt hat. Wir haben Freundschaften erneuert, neue Freunde gewonnen. Es war eine gesegnete Zeit und wir sind dankbar, dass der Herr uns bewahrt hat, sodass diese Reise durchgeführt werden konnte. Von Anfang an hatten wir sie dem Herrn anbefohlen. Er solle die Reise unterbrechen und nicht möglich machen, wenn sie nicht von ihm sei. Aber er hat sehr viel Gnade geschenkt. Ich bin bis zu Kapitel 4 im Epheserbrief gekommen, bis zu Vers 22. Aber ich beginne zu lesen mit Vers 20. Ab Vers 17 beginnt der Apostel einen neuen Abschnitt. Und es geht um Richtlinien für unser Leben im Alltag. In den Versen 2 bis 16 hat er uns Hilfe gegeben für unser Leben in der Gemeinde, wenn wir so unter uns sind. Vers 1 in Kapitel 4 ist ein Aufruf, der die ganzen Kapitel 4 bis 6 betrifft. Das heißt, bevor wir da zu den Schlussversen kommen. Also wir sind in dem Abschnitt Kapitel 4, Vers 17 und weiter, wo der Apostel Paulus uns Richtlinien gibt für unser praktisches Leben im Alltag. Manchmal begegnen wir dort Christen, manchmal begegnen wir dort Nicht-Christen, manchmal beide. Wie verhält man sich grundsätzlich in der Gesellschaft von Menschen? Dazu hilft uns der Apostel hier. Zuallererst spricht er von Leitbildern in den Versen 17 bis 24. Dieses alles zu orientieren, damit wir den Text, den wir besprechen, im Zusammenhang erkennen können. Die Verse 17 bis 24 sprechen von einem Leitbild. Welches Leitbild uns nicht bestimmen darf und welches Leitbild wir wohl vor Augen halten sollen. Die Verse 17 bis 19 sprechen von dem Leitbild der Welt. Nicht so, sagt Paulus in Vers 20. Diese Verse geben uns das Gegenstück von dem, was unser Verhalten bestimmen sollte. Nicht die Welt, in keinerlei Weise schreibt uns die Welt vor oder kann sie uns den Weg zeigen, wie wir Gott wohlgefällig hier auf der Erde leben können. Aber dagegen ist es der Herr Jesus Christus und zwar in Person. Nicht das Gesetz, nicht eine Liste von Gemeinderegeln, nicht Verhaltensweisen, die wir vielleicht in der Familie kennenlernten, sondern der Herr Jesus Christus in Person ist unser Leitbild. Davon spricht er in den Versen 20 bis 24. Wir lesen. Aber so, wie er es beschrieben hat in 17 bis 19, lerntet ihr den Christus nicht. Wenn es anders war, wenn es nicht so war, wenn man sich mit der Welt beschäftigt, dann natürlich kann die Welt sehr schnell unser Vorbild sein. Wenn ihr wirklich ihn, Christus, hörtet, es gilt, Jesus Christus zu hören und in ihm gelehrt wurdet. Darum geht es jetzt in diesen Versen. Ihn zu hören, in ihm gelehrt zu werden. Wie ja Wahrheit in Jesus ist. Es fällt auf, dass er in Vers 20 den Namen oder den Titel besser Christus gebraucht und in Vers 21 gegen Ende den Namen Jesus. Warum der Unterschied? Es ist natürlich dieselbe Person, aber in Vers 20 geht es um den verheißenen Erlöser, den Gesalbten Gottes. Christus nennen wir ihn vom Griechischen her. Dieser Christus, dieser verheißene Messias, unser Erlöser, ist der, der uns lehrt oder den wir lernen. Wir lernen ihn kennen, sein Wesen lernen wir kennen. Wir lernen ihn vor Augen zu halten, Hebräer 12, Vers 2. Aufschauen auf Jesus. Wir halten ihn uns vor Augen als unser Leitbild. Er geht uns voran, wir folgen ihm, sind seine Nachfolger. Das ist der Christus. Jesus erinnert uns ganz besonders an den, der hier auf der Erde war. Christus erinnert uns an den, der jetzt schon erhöht ist und der von dort aus seine Gemeinde lenkt und leitet. Jesus bringt unsere Gedanken zurück in die Evangelien und lässt uns dort Jesus noch einmal vor Augen sehen. Man sollte die Evangelien immer wieder lesen, um den Jesus kennenzulernen, ihn zu lernen, so wie er unter uns Menschen gelebt hat. Dann kann er unser Leitbild sein. Wie es ja Wahrheit in Jesus ist, das erinnert an Johannes 14, Vers 6. Ich bin die Wahrheit. In Jesus ist die Wahrheit zu finden, in keinem anderen. Er ist die Quelle der Wahrheit des Wortes. Er wird das Wort genannt, das Wort der Wahrheit. Paulus spricht in Kapitel 1 von der guten Botschaft, die die Epheser gehört hatten. Und zwar von der Wahrheit des Evangeliums. Diese Wahrheit, die Christusbotschaft, die hatten sie vernommen und in dieser Botschaft hatten sie Jesus gesehen und gehört und sich nach ihm ausgerichtet. Nun kommt die Antwort auf eine Frage. Und jetzt ist es gut, wenn Sie eine Übersetzung haben, die das etwas genauer wiedergibt. Denn wir haben hier im Grundtext drei Infinitive. Ich weiß nicht, ob ihr noch auf der Schule Grammatik hattet. Grammatik wird allmählich ein Fremdwort in den Schulen. Dabei sollte es eins der wichtigsten Fächer sein, um unsere Sprache zu lernen und zu sprechen. Ein Infinitiv ist ein Ausdruck, der im Deutschen sehr schnell mit dem kleinen Wörtchen zu verbinden ist, verbunden werden kann. Hier haben wir drei Ausdrücke. Ich mache aufmerksam auf diese, bevor wir sie besprechen. Vers 22, abzulegen. Vers 23, erneuert zu werden. Vers 24, anzuziehen. Das sind die drei Dinge, die Paulus voraussetzt, dass die Christen in Ephesus und Umgebung gelernt hatten, als Jesus ihr Lehrer war. In Christus sind sie gelehrt worden. Und wenn das der Fall ist, wenn wir Christen sind, sind wir in Christus. Wenn wir täglich mit ihm Schritt für Schritt den Weg gehen, dann leben wir in Christus. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und das im Gebet und im Wort Gottes, dann lernen wir zu denken, wie Jesus denkt. Und dann kann er uns lehren. Und diese drei Elemente des Christenlebens sind grundsätzlich wichtig für ein Leben im Alltag, von Tag zu Tag, Sonntag bis Samstag, nicht Montag bis Sonntag. Der erste Tag der Woche ist immer noch Sonntag. Dort beginnen wir die Woche, am Auferstehungstag. Und die ganze Woche hindurch lernen wir von Jesus, wie wir ihm wohlgefällig leben können in dieser Welt. Also, wenn ihr wirklich, wenn es wirklich so ist, dass ihr ihn hörtet und in ihm gelehrt wurdet, was wurden sie gelehrt? Paulus setzt voraus, dass sie gelehrt worden waren, abzulegen. Abzulegen in Betreff ihres früheren Lebens. Abzulegen den alten Menschen. Was ist der alte Mensch? Nicht ein alter Mensch, das wäre etwas zu vage. Der Begriff alter Mensch ist ein ganz bestimmter. Der neue Mensch oder der erste Mensch war ja Adam. Der neue Mensch eines neuen Menschengeschlechtes ist Jesus Christus. Gott hat es mit zwei Menschheiten zu tun, mit der ersten und mit der zweiten. Die erste Menschheit ist in Sünde gefallen. Die zweite Menschheit ist die erlöste Menschheit. Sie kommen auch von Adam her, aber in ihrem neuen Leben, in ihrem zweiten Leben, als Wiedergeborene, als geboren in eine neue Welt, ist Jesus Christus der Erste. Er ist ihr Leben, sie sind zu ihm hin geboren worden und leben zu ihm hin, bis wir ihn sehen. Der alte Mensch ist die alte Menschheit als Mensch, als Typus. Nicht-Christen haben eine ganz besondere Lebensweise. Christen, die neue Menschen geworden sind, haben eine ganz besondere Art und Weise, wie zu leben. Diese zwei Lebensweisen unterscheiden sich wie Tag und Nacht. Der alte Mensch hat seine Richtlinien, der neue Mensch hat seine Richtlinien. Der alte Mensch wird nun Stück für Stück abgelegt. In der Wiedergeburt oder in der Umkehr, besser gesagt, in der Bekehrung, sagen wir grundsätzlich Nein zu Welt, Sünde, Satan und selbst. Wir verleugnen das Alte, die alte Herrschaft, und wir ergeben uns Jesus Christus, unserem Retter, und folgen ihm nach als unserem Herrn. Der alte Mensch ist nun das, was wir waren, zusammen mit allen anderen Menschen. Die typische Lebensweise eines Nichtchristen muss abgelegt werden. Unwahrhaftigkeit, Lustprinzip und alles, was mit Sünde zu tun hat, mit dem, was nicht Gott meint, mit dem, was selbstisch ist. Wir wählen uns selbst, wir bestimmen uns selbst anstelle, dass Gott uns bestimmt. Alles das muss abgetan werden. Der Apostel Paulus spricht auch davon in dem Parallelbrief, und das ist der an die Kolosser, der vieles verwandt hat mit diesem Brief. Dort ist es Kapitel 3, in welchem er davon spricht. Ablegen, anziehen. Also abzulegen den alten Menschen mit seiner Lebensweise, das war es, das sie in der Gemeinschaft mit Jesus gelernt hatten und immer noch zu lernen hatten. Was die frühere Lebensführung betrifft, die Lebensweise, den alten Menschen. Und nun gibt er einen Grund oder motiviert sie oder macht ihnen Mut, erklärt, warum es so wichtig ist, das alte Wesen, der, nicht der wiedergeborenen Menschen abzulegen. Jene Menschheit, der alte Mensch, ist dabei, zugrunde zu gehen. Es gefällt manch einem ein Weg wohl, sagt Salomo, aber das Ende davon ist der Tod. Die Welt ohne Gott, ohne Jesus, die ihren eigenen Weg wählt, Jesaja 53, wir waren verirrt oder wir irrten umher, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Das ist der Weltmensch, das waren wir einmal. Und dieser Weg führt in den Tod. Er führt zugrunde. Menschen, die so leben, verkümmern. Sie töten sich ab. Und die Wissenschaft stellt das immer wieder fest, dass gewisse Lebensweisen uns verkümmern lassen. Sie bauen uns nicht auf, weder körperlich noch seelisch. Aber die Welt stellt das oft viel zu spät fest. Sie experimentieren, ja. Menschen kommen auf Ideen, ja, wollen wir es so machen. Und dann stellen sie fest, vielleicht 10, 20 Jahre später, eine Generation später, nee, so geht's nicht. Ja, Familie muss so aussehen. Dann versucht man es und wenn es zu spät ist, dann wachen sie auf, nee, das war es nicht. Das Wort Gottes wusste schon den rechten Weg lange vorher. Wir, die wir Jesus kennen, wir fangen bei ihm an und lernen, dass das der Weg des Lebens ist. Der Weg, der uns wirklich aufbaut, körperlich und seelisch und geistlich. Aber die Lebensweise des Menschen führt immer zugrunde, immer bergab bis in den Tod hinein. Und das sollen die Epheser wissen und bedenken und sich auf Jesus ausrichten nach diesem Leitbild. Infolge der trügenden Lüste geht der alte Mensch zugrunde. Das, was Menschen wünschen, trügt. Es bringt nicht das Leben. Sie täuschen sich. Wenn Jesus unser Begehren ist, wenn er unsere Lust ist, Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz, dein innerer Mensch eigentlich wünscht. Er wird es geben. Aber wenn wir unseren eigenen Wünschen und Launen nachgehen, dann werden sie uns betrügen und wir werden zugrunde gehen. Manch einer hat das, wie gesagt, zu spät erfahren. Wir wollen uns zeitig warnen und helfen, ausrichten lassen. Das zweite zu, der zweite Infinitiv, Vers 23. Wir legen ab, Tag für Tag, so wie der Herr das Programm des Heiligungslebens persönlich bestimmt. Bei dem einen übrigens kann es anders aussehen als bei dem anderen. Wir wollen also einander nicht kritisieren, sondern mitnehmen. Ja, einander helfen und Geduld miteinander haben. Das eine mag ich erkannt haben als Sünde, als fehlerhaftes Verhalten. Das andere, das hat er noch nicht erkannt. Aber ich nehme ihn mit. Wir wollen dennoch zusammen Gemeinschaft haben und den Pilgerweg zusammenziehen. Und dann das nächste Mal ist ein anderer Bruder weiter als ich und so weiter. Das muss man auch im Auge behalten. Aber erneuert zu werden im Geist eures Denksinnes. Das ist ein schwieriger Vers. Erneuern ist nicht schwierig, aber der Ausdruck Geist des Denksinnes oder der Vernunft oder des Verstandes, das ist schon etwas schwieriger. Erneuern. Wie wird man erneuert? Stets erneuert zu werden, das ist der Gedanke hier. Der Apostel wünscht uns tägliche Erneuerung. Paulus sagt, schreibt an die Korinther, 2. Korinther Kapitel 4, wir werden von Tag zu Tag erneuert. Der äußere Mensch, der kann abnehmen. Es geht Richtung Sterben. Damit müssen wir rechnen. Aber dabei braucht der innere Mensch nicht entsprechend zu verkümmern. Wir wissen, dass der äußere Mensch einen Einfluss hat auf den inneren. Und deshalb ist der innere Mensch auch in Mitleidenschaft gezogen. Aber der innere Mensch, der wiedergeboren ist, der kann dennoch, trotz der Schwierigkeiten des Lebens, trotz der Schwierigkeiten, die das leibliche Leben mit sich bringt, erneuert werden. Er kann Psalm 92 vielleicht. Der darf grünen noch im Alter und Frucht bringen. Das darf jeder, wie alt er auch ist. Sein Geist darf erneuert werden. Wie? Erstens, durch das Wort des Lebens. Wenn wir mit Jesus leben, leben wir mit dem Wort Gottes. Dort hat Jesus gesprochen. Er ist das Wort in Person. Er hat uns vieles an Wort Gottes gegeben. Eigentlich ist die ganze Heilige Schrift sein Reden. Johannes wird mitgeteilt in der Offenbarung 19, dass Jesus oder die Prophetie von Jesus der Geist, Jesus ist der Geist der Heiligen Schrift, der Prophetie, der Weissagung. Die ganze Heilige Schrift ist die Weissagung Gottes an uns, die Prophetie Gottes an uns, das Reden Gottes. Und der Geist, dieses Wort Gottes, ist der Herr Jesus. Wenn es nicht für die Botschaft von Jesus wäre, hätten wir ein totes Buch wie jedes andere Buch. Aber die Botschaft von Christus macht dieses Buch, auch wenn viel Geografie und Geschichte und was immer noch in diesem Buch erwähnt wird, es ist die Botschaft von Jesus, die dieses Buch zu einem Lebensbuch macht. Und wenn wir uns mit diesem Buch befassen, dann nähren wir uns. Wir leben von jedem Wort, sagt Jesus, hatte Mose schon gesagt. Wir leben von jedem Wort in diesem Buch, das aus dem Munde Gottes gekommen ist. Wir brauchen also die ganze Bibel. Und wir brauchen die Bibel als Bibelwort. Deshalb müssen wir uns Rechenschaft darüber geben, ob, wenn wir unsere Bibel was aufschlagen, ob das wirklich Gottes Wort ist, das wir vor uns haben. Das ist wichtig. Jedes Wort, sagt der Apostel, sagt Jesus. Wir leben also von diesem Wort. Wenn wir das Wort Gottes versäumen, auch nur einen Tag, dann leidet unsere Seele, dann leidet der innere Mensch. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Speise, wir brauchen Erfrischung. Manche Christen erfrischen sich auch während des Tages mit Bibelworten. Haben sie dabei, ein Kärtchen oder sonst, oder auswendig gelernt. Man sollte immer wieder Gottes Wort im Kopf haben, damit man geistlich frisch bleibt. Parallel zu diesem ist es wichtig, dass wir im Gespräch bleiben mit Jesus. Das will sehr schnell abreißen, das merke ich bei mir selbst. Wir lassen uns ablenken von Jesus, von dem Denken an Jesus, durch unsere Aufgaben, durch Dinge, die dazwischen kommen, durch Menschen, die stören, seien sie Kinder oder schwierige Leute. Immer wieder werden unsere Augen, unsere Gedanken abgelenkt von Jesus. Wollen wir lernen, Geschwister, den ganzen Tag in der Nähe von Jesus zu bleiben und immer wieder mit ihm zu sprechen, dann bleiben wir frisch im Gebet. An einem Ort, das war in Gifhorn, dort hatten sie die Gewohnheit in dieser Gemeinde, dass jemand die Einleitung machte, wie auch hier. Und der hat dann sich für einige Minuten ausgebreitet über das Thema viel beten. Es war eine schöne Einleitung, es waren sehr wichtige Gedanken. War ein älterer Bruder. Ihm war das wichtig geworden. Er hat einmal Bibelverse gesammelt über dieses Thema, viel beten. Das hat er uns dann wichtig gemacht. Das ist sehr einfach, nicht wahr? Aber ich denke, an jeder von uns hier kann das bestätigen, was zwei Männer Gottes, sehr verschiedene Männer Gottes, einmal ganz einfach gesagt haben. Bibel und Gebet sind die wichtigsten Schlüssel im Glaubensleben. Aber es ist nicht so schwer durchzuführen, als Bibel zu lesen und zu beten. Gerade diese einfachen Dinge, die so grundsätzlich wichtig sind, gehören zu den schwierigsten. Und deshalb der Kampf an dieser Stelle. Wollen wir also die Zeit auskaufen und Raum machen für das Wort Gottes? Raum machen für das Gebet, für das Sprechen zu unserem Herrn. Das bringt Erneuerung. Ein drittes. Erneuert werden wir, wenn Schuld vorliegt und dann ausgeräumt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann natürlich sackt das geistliche Leben schnell ab. Viele Christen lassen viel zu viel Gras wachsen über Dinge, die dazwischen gekommen sind zwischen uns und dem Herrn. Wir sollten schnell sein, unsere Sünden zu bekennen, schnell sein, uns zu demütigen vor unserem Herrn und dann dort, wo sie vielleicht zwischen Menschen geschehen sind, diese Dinge. Beim Namen nennen, das war verkehrt von mir, ich bitte um Verzeihung. Man will seine Schuld nicht mehr mit sich tragen. David hat gelernt, was es heißt, was geschieht, wenn er seine Sünde nicht bekennt und über längere Zeit, vielleicht ein ganzes Jahr, einfach unterdrückt. Es war furchtbar und er beschreibt das in dem Psalmen. Das wollen wir nicht tun. Wir wollen lernen von solchen Männern, die versagt haben. Und wir wollen lernen, sofort, so bald wie möglich, unsere Schuld zu erkennen, dort, wo der Heilige Geist uns darauf aufmerksam macht. Es gibt Situationen, wo wir nicht wissen, ob das verkehrt war oder nicht. Da wollen wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Wir wollen bitten, wir wollen beten um ein sensibles Gewissen, damit wir unterscheiden können zwischen Gut und Böse, damit es nicht so lange dauert, bis wir erkannt haben, dass das verkehrt war oder dass es gut war, je nachdem. Manchmal bekommt man ein schlechtes Gewissen, wo nichts Verkehrtes daran war. Der Feind hat die Art, uns da manchmal ein schlechtes Gewissen aufzubürden. Aber normalerweise ist das dann nicht sehr, sehr konkret. Irgendwie hat man ein schlechtes Gefühl und das ist eigentlich eine Anfechtung. Umgekehrt, wenn der Heilige Geist uns mahnt, dann kann es sehr pointiert sein. Und da müssen wir auch bitten, dass wir wirklich Klarheit bekommen, ob wir uns geirrt haben oder nicht. Aber der Heilige Geist, der Herr, kann uns da Licht geben und kann uns Unterscheidungsvermögen geben zwischen Gut und Böse. Dass wir an dieser Stelle reifen, das steht in Hebräer Kapitel 5, in den letzten Versen. Also erneuert zu werden am Geist oder im Geist eures Denksinnes. Was ist das? Was ist Geist und was ist Denksinn? Denksinn ist das Wort, das wir gewählt haben, um ein besonderes griechisches Wort zu übersetzen, für das es eigentlich außer diesem Wort Denksinn im Deutschen kein Wort gibt. Normalerweise gebrauchen wir, sagen wir auch nicht Denksinn. Und wir haben es den Lesern, dem Leser zugemutet, sich daran zu gewöhnen, weil es das beste Wort ist, das man finden kann in der deutschen Sprache. Andere Wörter werden gebraucht und wer eine andere Übersetzung hat als diese, die ich vor mir habe, der hat vielleicht das Wort Vernunft oder Verstand oder vielleicht auch Gemüt, ich weiß es nicht, Denken womöglich. Es gibt verschiedene Wörter, aber die decken es nicht ab. Wer Englisch spricht, der hat das Wort Mind und das ist sehr, sehr gut. Es ist ausgezeichnet, um das griechische Wort Nous zu übersetzen. Aber wir haben kein Wort im Deutschen, außer diesem Wort Denksinn. Das heißt, das Organ, mit dem wir denken. Ja? Darum geht es. Das Organ, mit dem wir überlegen, denken, Entscheidungen treffen. Nun spricht der Apostel von einem Geist des Denksinnes, dieses Organes. Leichter wäre es vielleicht, wenn er gesagt hätte, Denksinn des Geistes. Und das hat er nicht getan. Deshalb ist es etwas schwerer, aber ich will versuchen, das uns zu erklären. Bei Geist darf man hier wohl nicht an den Heiligen Geist denken. Das wird manchmal wohl gemacht, aber der Heilige Geist wird in der Schrift eigentlich nicht als Geist unseres Denkens beschrieben oder bezeichnet. Dieser Geist wird wohl unser menschlicher Geist sein. Und das ist der innere Mensch. Ich denke, ich habe in dieser Gemeinde schon mehrere Male versucht, den Unterschied oder die Struktur des menschlichen Wesens klarzulegen. Wir sind ja zweiteilig, so wie wir geschaffen wurden. Adam war zuerst eine Hülle aus Erde, aus Ton, und dann hat Gott ihm das Geistliche gegeben. So hat der Mensch nach Jesus und nach Paulus einen inneren Menschen nebst dem äußeren Menschen. Und dieser innere Mensch wird nicht nur innerer Mensch genannt, sondern auch Geist manchmal oder Seele oder auch Herz. Das ist einfach der ganze innere Mensch. In dem nun es verschiedene Organe oder Gebiete gibt, mit denen dieser innere Mensch sich bewegt oder lebt. Er kennt ein Seelenleben, er kennt ein rein geistiges Leben, er hat ein Gewissen. Herz wird manchmal für Gewissen gebraucht, so zum Beispiel wohl in 1. Johannes 4, wenn unser Herz uns verurteilt, da ist vom Gewissen im Herzen oder im inneren Menschen die Rede. Dieser Geist ist der innere Mensch. Und jetzt sagt Paulus, Geist des Denksinnes. Warum diese Formulierung? Er identifiziert die zwei. Der Geist ist das Größere, der Denksinn das Kleinere. Wie verhalten sich die zwei zueinander? Das Denken ist das Bestimmende. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes. Das heißt, Gott hat sich in Verbindung mit dem Menschen gesetzt mittels Sprechen. Das Wort gelangt an den Menschen beim Kopf. Dort hat es zwei Öffnungen für Wort, zwei Ohren. Und Jesus ruft immer wieder in die Menge, wer Ohren hat, um zu hören, der gebrauche sie zum Hören. Ja? Das heißt, wir sollen mit unserem Denken notieren, uns merken, was dort gesprochen wird von Gottes Sohn oder hier ebenfalls von Gottes Sohn. Wir sollen uns das merken, denn hier spricht Gott und an dieser Stelle beginnt Entscheidendes in unserem Leben. Beim Wort Gottes, das zu uns kommt, beginnt unser Leben mit Gott. Wir hören auf ihn, wenn wir unbekehrte Menschen sind, wir werden gerufen, wir können antworten, er zeigt den Weg weiter, wir werden wiedergeboren, durch das Wort leben wir und so weiter. Das Wort Gottes gelangt an unser Denken und wir sollen wie Maria überlegen, wir sollen darüber nachdenken, Tag und Nacht, sagt der Psalmschreiber im Psalm 1. Der Mensch, der erfolgreich ist, der nimmt Gottes Wort auf und bedenkt es Tag und Nacht. Das ist seine Ausrichtung. Und davon sprechen wir in diesen Versen. Im Denken, das ist das Schaltpult. Von dort geht alles aus. Dort werden die Entscheidungen getroffen. Mittels des Denkens. Wir sind so geschaffen, dass es so gehen muss. Wir sind keine Tiere. Tiere sind in weitem Maße von automatischem von Instinkten geleitet. Sie haben eine sehr schmale Grenze oder eine sehr schmale Spanne der Überlegung. Sie können manchmal Dinge beobachten, dann versuchen sie auszurechnen, welcher Weg wäre jetzt das Beste. Ja? Das können sie. Aber dieses Gebiet des Überlegens ist bei Tieren sehr, sehr schmal. Bei einigen mehr als bei anderen natürlich. Der Mensch hat sehr wenig Instinkt in sich. Sehr wenig, das ihn automatisch nach vorn bringt. Er ist abhängig von Gott. Von seiner Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung wird getragen von Reden. Gott redet zu uns, wir reden zu ihm. Gott informiert uns. Gott leitet uns, gibt uns Direktive. Wir haben zu überlegen und zu antworten, ja oder nein. Überhaupt haben wir zu überlegen, wo wir den nächsten Tritt tun. Ja? Ich muss erst überlegen, trägt das mich oder nicht. Wir müssen dauernd überlegen, wo geht es jetzt hin. Zuerst denken, dann entscheiden und dann geht es weiter. Das heißt also, Paulus ist sich dessen offenbar bewusst, und wer nicht, hat der Heilige Geist ihn dann so geleitet, dass es wirklich lebensgemäß ist. In unserem Geist ist das Denkorgan das Entscheidende. Und weil so viel davon abhängt, was unser alltägliches Leben betrifft, muss dieser Denksinn erneuert werden. Dieser ganze Geist, unser innerer Mensch, durch oder an der Stelle des Denksinnes, muss erneuert werden. Und das geschieht, wie gesagt, durch Wort Gottes, durch Gebet, durch Ausräumen von Schuld. Und dann kann das Denken erneuert werden. Das Denken muss angefüllt werden vom Reden Gottes, sodass das Wort Gottes uns vorwärts tragen kann, uns leiten kann, uns vorantreiben kann. Wir leben ja von dem, was wir gelernt haben. Wir sind in einer Schule. Kinder werden unterrichtet. Sie bekommen Worte, sie bekommen Informationen für das Leben. Sie werden ausgerichtet, Jahr für Jahr. Und wir werden ausgerichtet nach dem Wort Gottes, durch das Wort Gottes. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg ohne falsch, ohne Fehl führen können, wenn er sich ausrichtet nach Gottes Wort? Psalm 119, Vers 9, Vers 11. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Leben, aufgelagert, damit ich nicht gegen dich sündige. Das heißt, damit ich den richtigen Weg konstant gehen kann. So wird man erneuert im Geist, im inneren Menschen und dort beim Denksinn, der dann den ganzen inneren Menschen formen kann, bestimmen kann, und der innere Mensch bestimmt ja den äußeren Menschen. Sie sehen meine Hände, ja? Das soll zum Ausdruck bringen, wie ich denke, ja? Ich spreche. Der innere Mensch gebraucht den äußeren Menschen wie eine Hand, wie ein Handschuh, und durch diesen äußeren Menschen drücken wir uns aus und leben wir in dieser Welt. Das ist das Zweite, dass Christus uns lehrt, erneuert zu werden. Jetzt kommt ein Drittes. Anzuziehen, das Gegenstück zum Ablegen. Wir sollen nicht nackt daherlaufen, sondern wir sollen neu bekleidet werden, auch im Geistlichen. Vers 24. Und den neuen Menschen anzuziehen. Den neuen Menschen mit seinem Wesen. Jesus ist der erste neue Mensch. Und er hat eine ganz besondere, ganz genaue Vorstellung von dem, wie der neue Mensch, der wiedergeborene Mensch lebt. Schlagen wir auf, das ist vielleicht eine Hilfe, Kapitel 2, Vers 15 oder Vers 14, damit wir den Satz besser lesen können. Er ist unser Friede, er, der die beiden eins machte und die Scheidewand des Zauns auflöste, die Feindschaft, und zwar in seinem Fleisch, indem er das Gesetz mit dessen in Satzungen gefassten Geboten außer Kraft setzte. Wozu? Damit er die zwei, Juden und Nichtjuden, in sich selbst zu einem neuen Menschen schaffe. Der Leib Jesu. Mit seiner Lebensweise. Denn so wie der alte Mensch die Menschheit ist, die unbekehrte Menschheit ist, eine ganz besondere Lebensweise hat, so ist die neue Menschheit ein neuer Mensch mit einer ganz besonderen Lebensweise. Und das ist die Lebensweise unseres Herrn Jesus. Er ist unser Leben. Und wir lernen geistliches Leben, wenn wir Christi Lebensweise übernehmen, wenn diese Lebensweise unsere Lebensweise wird. Die Frucht des Geistes in Galater 5, 22 und 23 genannt, aufgelistet, ist eine schöne Zusammensetzung von diesem Charakter unseres Herrn. Wohl nicht vollständig, aber doch sehr wesentlich. Die Demut ist da nicht genannt, aber sie wird in der Sanftmut wohl vorausgesetzt. Also, anzuziehen den neuen Menschen, das ist die Lebensweise des Wiedergeborenen. Und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde. Gott hat jeden von uns wiedergeboren, Hier wird die neue Menschheit als ein Mensch betrachtet. Jeder von uns ist neu geboren und so zu einem neuen Menschen geworden. Und zusammen sind wir ein neuer Mensch. Das kann also individuell, also plural gesehen werden. Das kann als eine Einheit betrachtet werden. Den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Das ist nicht leicht, das zu übersetzen, besonders das Letzte. Ich habe geschrieben, oder wir haben geschrieben, der Wahrheit. Manchmal schreibt man vielleicht wahrhaftige Heiligkeit. Hat jemand diese Formulierung? Oder wahre oder richtige Heiligkeit oder richtige oder wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit? Es kann sein. Das wäre eine Möglichkeit vom Griechischen her. Aber ich habe es so gelassen, wie der Wortlaut des Griechischen es hat. Und ich finde es, denke ich, bestätigt. Wer weiterliest in Vers 25, merkt eine Verwandtschaft mit Vers 24. Darum, wegen dessen, was er eben gesagt hat, legt ab die Lüge. Was ist Lüge? Das Gegenstück von Wahrheit. Also lohnt es sich wohl, das Wort Wahrheit beibehalten in Vers 24. Und dann kommt Wahrheit auch als Wort weiter. Und redet Wahrheit. Warum? Weil er eben von Wahrheit gesprochen hat. Es scheint, als ob Paulus hier mehr sagen will als wahre Gerechtigkeit und wahre oder richtige Heiligkeit. Schlagen wir auf Kapitel 1 dieses Mal. Kapitel 1, Vers 13. Indem auch ihr, die ihr gehört hattet, das Wort der Wahrheit. Was ist das Wort der Wahrheit? Die gute Botschaft eurer Rettung, das Evangelium. Das ist das Wort der Wahrheit, durch welches Gott Menschen ruft und verändert. Und es dürfte diese Wahrheit sein, des Evangeliums, die Christusbotschaft, an die er in Vers 24 dachte. Wenn das der Fall ist, dann könnten wir so lesen. Der nach Gott geschaffen wurde, in Gerechtigkeit und Heiligkeit, welche beide aus der Wahrheit des Evangeliums, der Christusbotschaft, hervorgehen. Jetzt kann man rechts blättern und wir halten immer noch den Daumen oder einen Finger bei Epheser 4 fest. Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1. Vers 1. Paulus, leibeigener Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Erwählten Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit, die zur rechten Ehefurcht führt. Das ist etwas genau übersetzt. Die rechte Ehefurcht. Ehefurcht übersetzt ein Wort, das Luther mit Gottseligkeit, glaube ich, übersetzt. Was im Deutschen etwas unklar ist für uns heute. Das Wort laut heißt Asebeia. Entschuldigung, Eusebeia. Sebeia ist ein Wort, das wir noch in Sebastian haben. Ja? Ein griechisches Wort, das fromm bedeutet. Frömmigkeit. Eusebeia. Mit das kleine, die zwei Wörter RÜ davor, gut, wohl, frohmachend, schön, gute Frömmigkeit von edler Art, gute Frömmigkeit. Dies ist ein ethisches Wort. Es handelt sich hier um das rechte Handeln. Im Evangelium haben wir zwei Betonungen, zwei Elemente. Wir haben die Botschaft, die Wahrheit, die Tatsachen, die wir aufnehmen als Information. Es gilt, in der sogenannten Dogmatik, wo der Glaubenslehre, in welchem Bereich ich einige Bücher geschrieben habe, das war meine Lehrtätigkeit an der Hochschule, die Dogmatik betont diese Wahrheit. Einer der alten Hochschullehrer schrieb seine Dogmatik, wie hat er sie genannt? Ich denke, er hat Glaubenslehre, wenn ich nicht irre, geschrieben. Aber bei der Dogmatik geht es um das, was wir zu glauben haben. Die Information, die es gilt, als Wahrheit anzunehmen. Und das wird dann begründet und so weiter. Das ist die ganze Liste von Hauptlehren in der Heiligen Schrift. Eine längere Reihe. Dann haben wir noch einen Teil in der Theologie, und das ist die Ethik. Die Ethik ist verwandt, die geht Hand in Hand mit der Dogmatik. Die Ethik ist die Lehre vom rechten Handeln. Die Dogmatik ist die Lehre vom rechten Glauben oder von der Wahrheit, die wir glauben sollten. Die Ethik ist die Antwort, beantwortet die Frage, wie sollen wir handeln? Was ist richtiges Handeln? Paulus verbindet diese zwei und sagt, die Botschaft, der es zu glauben gilt, ist die Wahrheit, aus der das Verhalten hervorgeht. Und wir haben drei Stellen im Titusbrief. Übrigens ist der Titusbrief, man kann sagen, die Ethik von Paulus. Das ist ein Buch, das ganz besonders das praktische Verhalten des Christen betont. Die Kreter, die brauchten gerade diese Botschaft. Aber in jedem der drei Kapitel haben wir eine Kernstelle über das Evangelium. Es geht nicht nur um das Nicht, das Ja, wie man handeln soll, sondern wie Titus handeln soll als Beispiel und so weiter, sondern Paulus macht sehr deutlich, was das Evangelium ist, aus dem dieses Verhalten geboren ist und aus dem es genährt wird, die Ethik genährt wird. Wir haben also hier das schon gleich am Anfang, in Kapitel 1 sind es die ersten Verse, die uns dort den Weg zeigen, in Kapitel 2 und 3 sind sie dann etwas später. Also, Paulus schreibt, damit die Kreter die Wahrheit erkennen, eine Wahrheit oder das Evangelium, das zur rechten Ehrfurcht, zur rechten Frömmigkeit führt. Das wird manchmal anders übersetzt. Ich habe lange gerungen um diese Verse, verschiedene Übersetzungen und Kommentare konsultiert und bin dann zu diesem Schluss gekommen, dass dies der Gedanke ist, den Paulus zum Ausdruck bringen will. Es stimmt dann auch mit der Gestalt des Briefes. Das Evangelium ist nicht nur ein Evangelium, das uns den Weg zeigt, wie wir gerettet werden können, sondern wie wir als Gerettete leben können. Jetzt gehen wir zurück zu Epheser Kapitel 4. Der neue Mensch ist geschaffen von Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind zwei Seiten derselben Münze. Und diese Gerechtigkeit und Heiligkeit, das heißt die rechte Verhaltensweise, kommt aus der Wahrheit. Sie sind nicht Gerechtigkeit und Heiligkeit, wenn sie nicht aus der Wahrheit kommen, aus der Wahrheit des Evangeliums. Jede andere Botschaft wird uns irreführen. Nur die Botschaft von Jesus Christus, die uns ihn als Leitbild vor Augen stellt, wird uns auf den rechten Weg führen. Der Herr, Jahwe, ist mein Hirte. Er führt mich auf der rechten Straße, seines Namens wegen, seines Wesens wegen. Das haben wir hier. Ich denke, dass Gerechtigkeit und Heiligkeit beide zu der Wahrheit gehören. Das heißt, Gerechtigkeit der Wahrheit und Heiligkeit der Wahrheit. Nicht nur das zweite Wort Heiligkeit. Sondern es sind Gerechtigkeit und Heiligkeit, die zur Wahrheit gehören, beziehungsweise aus der Wahrheit des Evangeliums hervorgehen. Warum diese zwei Wörter? Gerechtigkeit und Heiligkeit sind zwei Eigenschaften Gottes. Wenn wir die Eigenschaften Gottes besprechen, dann können wir sprechen von seiner Größe, da sprechen wir von Allmacht, Allwissenheit und so weiter. Wenn wir von seinem Charakter sprechen, von seiner Güte, dann haben wir zwei Pole. Seine Güte besteht aus seiner Liebe und aus seiner Heiligkeit. Es ist offenbar eine Stunde, seit ich begann. Der Charakter Gottes ist gekennzeichnet von seiner Güte. Das heißt, Gott ist wirklich gut. Und zwar als Gott der Liebe und als Gott der Heiligkeit. Oft empfinden wir diese zwei als Elemente oder Eigenschaften, die in Spannung stehen. Und wir wissen manchmal nicht, sollen wir jetzt liebend sein oder sollen wir jetzt eher heilig handeln, ja? In Strenge. Die zwei stehen bei uns Menschen, die wir nicht verstehen, damit harmonisch umzugehen, oft in einer gewissen Spannung. Aber die Heilige Schrift kann uns da den Weg zeigen. Gott in Gottes Person sind die zwei in absoluter Harmonie. Sie sind eins. Wenn Gott liebevoll ist, dann ist das eine heilige Liebe. Sonst wäre sie keine Liebe. Unheilige Liebe ist keine Liebe. Heiligkeit muss als Heiligkeit eine Liebende sein. Sonst ist sie nicht mehr heilig. Dann empfindet man etwas Unrichtiges dabei. Eine lieblose Heiligkeit, die kann es nicht geben. Gott ist also beides zugleich, Liebe und Heiligkeit. Und jetzt haben wir aber in diesem Vers mit dem zweiten Akzent zu tun, mit dem der Heiligkeit. Mit der Heiligkeit ist verbunden seine Gerechtigkeit. Das sind zwei Seiten derselben Münze. Dieser Seite, wonach Gott richtig ist. Der tut das Rechte, niemals das Unrichtige. Er ist immer wahrhaftig, immer gerecht, immer heilig. Gerechtigkeit ist das Wort, das wir gebrauchen, wenn wir an einen Maßstab denken, zum Beispiel das Gesetz Gottes. Gott hat gesprochen durch Mose, durch Jesus Christus. Er hat seine Auffassungen über Gut und Böse kundgetan. Und dieser Maßstab, den nennen wir Gerechtigkeit. Und wenn man diesem Maßstab entspricht, dann handelt man gerecht. Paulus bringt zum Ausdruck im Römerbrief, dass das Heil Gottes diese Gerechtigkeit bringt. Im Evangelium werden Menschen vor Gott gerecht gemacht und vermögen sie, gerecht zu leben, weil der Heilige Geist, Gott selbst, in sie Einzug gehalten hat. Also, wenn wir an Gerechtigkeit denken, dann denken wir an das Maßstab, an den Maßstab Gottes, an das Gesetz. Wenn jetzt Paulus sagt, der neue Mensch ist schon geschaffen worden in Gerechtigkeit, die aus der Wahrheit des Evangeliums kommt, dann sagt er, wir sind gerechtfertigt. Wir sind gerecht. Nun aber sagt er auch, dass wir anziehen sollen den neuen Menschen, der geschaffen worden ist. Das heißt, in einem gewissen Sinne sind wir gerecht geworden, in einem anderen Sinne gilt es, gerechter zu werden. Natürlich wissen wir warum, weil wir immer noch in uns die Erbsünde tragen, die uns immer wieder irreführen will. Jakobus sagt, wir werden von innen versucht, nicht wahr? Nicht nur vom Feind. Deshalb gibt es einen Kampf mit der Sünde und gilt es, dieses stete Suchen nach Gerechtigkeit pflegen. Heiligkeit hat mehr mit dem Wesen zu tun. Heiligkeit beschreibt Gott als den, der absolut getrennt ist von allem anderen. Er ist sich selbst zugesondert. Er ist genügsam in sich selbst. Ganz besonders ist er von der Sünde abgesondert. Die kam natürlich später, als er war, aber auch desbezüglich ist er heilig. Wir werden von dem Sündhaftigen zu ihm gezogen, werden heilig gemacht, ihm zugeordnet. Aber weil die Sünde immer noch in unserem Leben, in unserem Wesen bleibt, gilt es, in Heiligung zu leben. Wir sind geheiligt in der Bekehrung, wir sind Heilige durch den Einzug des Heiligen Geistes, der ja der Heilige ist. Aber wegen der innewohnenden Sünde braucht es die stete Heiligung, die Reinigung von Sünde und das Wachstum in Heiligkeit. Gerechtigkeit und Heiligkeit, die aus dem Evangelium, aus der Wahrheit des Wortes Gottes hervorgehen. Deshalb gilt es, erneuert zu werden im Worte Gottes und dort darin zu leben, damit wir stets anziehen können, mehr von dem, das als Gerechtigkeit und als Heiligkeit bezeichnet werden kann. Das war schwere Kost heute Abend, ja? Aber es ist sehr praktisch. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir wollen uns von Jesus lehren lassen. Er will uns beibringen, dass wir abzulegen haben, dass wir erneuert werden müssen, Tag für Tag, und dass es gilt zu wachsen in Gerechtigkeit und Heiligkeit, natürlich auch in der Liebe. Davon spricht er an anderer Stelle, darin gilt es auch zu wachsen. Aber es gilt zu wachsen, anzulegen, das, was zu Jesu Charakter gehört, damit wir ihm ähnlich werden. Das ist das Ziel unserer Schöpfung, unserer Neuschöpfung, unseres Lebens, dass wir eines Tages so aussehen wie er. Ich schlage vor, dass wir eine Gebetsgemeinschaft einsetzen, und jeder ist frei, sich dem Herrn zu nahen, in Dank oder in Fürbitte.